Wow, so viel Vorschusslorbeeren bin ich gar nicht gewöhnt. Hat aber auch gut getan, aber es kostet auch was. So, und jetzt kommt zuallererst das Wichtigste. Jetzt bete ich erstmal. Und auch, Herr, ich danke dir einfach, weil du hast dieses Wort gegeben, du hast die Herzen hier vorbereitet und ich habe dafür gebetet, dass dieses Wort in die Welt hinausgeht, dass Männer anfangen, Verantwortung zu übernehmen, dass sie sich ändern, dass sie voran sind, dass sie zu einem Fels in der Brandung werden. Und dafür danke ich dir. Hilf auch den Frauen dabei, ihre Männer zu unterstützen, sie loszulassen, auch mal gegen die Wand rennen zu lassen, weil die Frauen können nicht alles alleine tragen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Und ich danke dir einfach dafür, dass du heute es tust. Im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Ja, stell mich kurz vor für die Besucher. Mein Name ist Bernd Kröger. Ich bin 58 Jahre jung und das Beste liegt noch vor mir. Das Beste kommt doch noch. Ich bin verheiratet mit einer tollen Tochter Gottes, mit der Erika. Die Erika ist 1,64 Meter groß und die kann auch mal 2 Meter groß sein. Wenn sie zu mir sagt, dann, hey Bernd, was du eben gemacht hast, das war nichts. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe eine Tochter des Allerhöchsten an die Seite bekommen. Wir haben 2 Söhne, Tim und Dennis, 28 und 30 Jahre alt. Und ich bete jetzt schon für Schwiegertöchter, die den Herrn lieben von ganzem Herzen. So, und jetzt kommt der Spruch, den der Thomas, das ist kein Spruch. Das Wichtigste für mich ist, ich bin ein Mann Gottes und dafür stehe ich ein, egal was es kostet. Und das ist mir so wichtig geworden, das laut zu bekennen, weil das hat Auswirkungen. Erstmal auf meinen eigenen Geist und dann auch auf mein Umfeld. Und ich bin stolz darauf, ein Mann Gottes zu sein. So, und jetzt geht's los mit der Predigt. Neue Männer braucht das Land, der zweite Teil. Der erste Teil durfte ich letztes Jahr im Januar halten. Da habe ich gesprochen, wie mein Weg verlaufen ist, ein Mann Gottes zu werden. Ich musste es erst lernen, mit 40 Jahren Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Hört sich doof an, aber es war so. Ich habe mich immer gedrückt davor. Erika macht das schon. Und so ist es dann auch bei uns in der Ehe gelaufen. Wenn es Probleme gab, bin ich fort in die Kneipe, habe mich zugesoffen, habe dort den Dicken gemacht. Oh, was für ein toller Mann ich doch bin. Ich war aber kein Mann, ich war eigentlich ein Waschlappen. Ja? Aber das musste ich erst lernen und erkennen. Dann ging es auch darum, du musst erst ein Sohn gewesen sein, bevor du ein Mann sein kannst. Du kannst nur ein Mann Gottes werden, wenn du vorher auch ein Sohn Gottes geworden bist. Auf Vaterschaft legt Gott großen Wert. Wie willst du Gott, den Vater, kennenlernen, wenn du Probleme mit deinem irdischen Vater hast? Da liegt so viel Weisheit drin, so viel, was uns beeinflusst negativ. Meine Bitte ist, auch wenn dein Vater nicht mehr lebt, komm mit ihm ins Reine, bete für ihn, versuche Klarheit zu schaffen, Vergebung aussprechen. Vergebung ist so wichtig. Auch das musste ich erst lernen. Früher war es mir doch egal, was die anderen gemacht haben. Aber heute habe ich ein ganz weiches Herz bekommen. Ich könnte weinen darüber, wenn einer nicht vergibt, weil ich weiß, er tut sich damit selbst weh. Der nächste Punkt war, räume dein Leben auf. Das muss jeder für sich selbst machen. Das war die Zusammenfassung vom ersten Teil. Und etwas ganz Interessantes habe ich erlebt. Ich wollte diese Predigt, die ich heute halte, eigentlich letztes Jahr halten. Da hat mir Gott so einen Baum gezeigt, hat gesagt, du willst mit der Spitze anfangen. Du musst mit der Wurzel anfangen, dann kommt der Stamm und dann kommen die breiten Äste und dann kommt erst die Spitze. Und deswegen ist die Predigt von heute, das ist die Spitze, was er mir gesagt hat. Und heute werde ich über Unterordnung sprechen, Mentoren suchen und Klarstellung beziehen für Gott. Der erste Punkt, Unterordnung. Ich weiß, jetzt fällt bei einigen die Klappe runter. Ging bei mir früher genauso. Braucht ihr nicht denken, Unterordnung ist so ein Wort. Ich will doch machen, was ich will. Ich will doch vorangehen, wie ich entscheiden, wie ich will. Ich bin doch unabhängig. Es wird auch immer in der Werbung gesagt, mach, was du willst. Aber Unterordnung müssen wir lernen. Und dazu habe ich auf Bibel.com eine tolle Auslegung gefunden. Und die will ich euch zeigen. Die ist zwar ein bisschen lange, schaltet nicht ab, aber ich habe die extra 1:1 genommen, weil die hat mir so gut gefallen und die ist so klar. Unterordnen bedeutet einen bewussten und freiwilligen Akt des Sich-Unterstellens, des Dienens, des Sich-Nicht-Überhebens. Des Dienens? Warum soll ich dann dienen? Ich kann doch führen, ich kann doch leiten. Aber das hat etwas mit der Einstellung zu tun. Ohne die, sich zu unterordnen, gibt es nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist so ein Punkt, da kommst du nicht dran vorbei. Und ich habe entschlossen, ich will die Fülle haben vom Heiligen Geist, weil ich bin abhängig von ihm. Unterordnen bringt jedoch nicht nur die Fülle des Heiligen Geistes, sondern auch Schutz demjenigen, der sich unterordnet. Praktisch sieht das zum Beispiel so aus, dass ich mir von anderen etwas sagen lasse, insbesondere von geistigen Leitern, älteren und erfahrenen Geschwistern. Kommst du schon an deine Grenzen? Das ist gut, weil dann hast du nämlich ein neues Aufgabengebiet, wo du dich verändern kannst. Ich erlaube ihnen, in mein Leben hineinzusprechen, indem ich um Rat bitte oder sie mich ansprechen, wenn ihnen etwas auffällt, und bin bereit, auf das einzugehen, was mir Gott durch sie sagen will. Thomas hat es ja eben schon gesagt, er hat die Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen. Und das ist wichtig, ich bin abhängig davon. Letztes Mal hat er durch Zufall gehört, wie ich mit jemandem gesprochen habe. Dann kam er danach zu mir und hat gesagt, Bernd, das war nett positiv. Sage ich, danke Thomas, das ist cool, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Dann habe ich selbst gemerkt, wie ich negativ drauf war. Und da habe ich auch nur einen negativen Rat gegeben. Das war nicht gut. So, jetzt kommt, dies bedeutet für mich Segen und Schutz. Wer also behauptet, wow, jetzt wird's klar, wer behauptet, sei vom Heiligen Geist geführt, aber nicht bereit ist, willens oder fähig ist, sich zu unterordnen, ist nichts als ein Heuchler und Angeber. So, ich habe diese Aussage nicht geschrieben, aber ich stimme ihr voll zu. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war ich spazieren, es war schön kalt draußen, klar, am Seeweiher rum, mal rund um den Weiher gegangen. Dann habe ich den Herrn so gefragt, Herr, was ist dran für dieses Jahr? Dann kam mir nach einer Weile so in den Sinn, Klarheit. Ich soll dieses Jahr klar sprechen, klar handeln. Und das wird etwas verändern. Auch bei mir wieder im Denken. Und dadurch gibt es kein Wischiwaschi. Weil man kann ja immer alles unter den Teppich kehren oder sagen, ah, der arme Bruder, aber damit hilfst du ihm nicht. Wenn du ihn freundlich darauf ansprichst, dass etwas nicht in Ordnung ist und er nimmt den Rat an, dann wird er sich auch verändern und er wird dankbar sein. Und das ist wichtig für uns, dass wir darauf eingehen. Wer also behauptet, er sei vom Heiligen Geist geführt, aber nicht bereit, willens oder fähig ist, sich zu unterordnen, ist nichts als ein Heuchler und Angeber. Lasst euch das doch mal durch den Kopf gehen, die Woche. Die Wahrheit über dieses Thema ist auch, das können wir in Matthäus 23, Vers 11 lesen, wo Jesus gesprochen hat, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Willst du ein Diener sein? Die Frage musst du dir selbst beantworten. Ich fahre ja gerne auf dem Bewo dort und ich darf dort auch mit leiten. Und jetzt könnte ich mich natürlich hinstellen und sagen, boah, ich bin ein Leiter und so weiter. Nee, meine Sicht ist anders. Ich bin ein Diener, ich darf dort dienen. Das ist etwas ganz anderes und es macht mir Spaß zu dienen. Das ist der Unterschied. Als Jesus, Gottes Sohn, hier auf der Erde war, lebte er in Unterordnung uns vor. Wir müssen diesem Beispiel folgen, um ein Mann Gottes zu werden. Markus 10, Vers 45 sagt, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Das war die Einstellung von Jesus. Er hätte auch sagen können, ich bin Gottes Sohn, wie redet ihr mit mir? Aber er hat auch zu den Pharisäern ganz klar gesprochen. Und er hat sie nicht gut behandelt. Er hat gesagt, ihr Schlangenbrut, was ihr hier den Menschen antut, das ist nicht gut. Er hat klar gesprochen und das will ich auch. Jetzt will ich eben die eben genannte Definition von Unterordnung genauer betrachten. Unterordnen bedeutet einen bewussten und freiwilligen Akt des Sich-Unterstellens, des Dienens und des Sich-Nicht-Überhebens. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, stirbt erstmal dein eigenes Ego. Das muss kleiner werden. Und je kleiner dein eigenes Ego ist, umso größer kann Gott in dir wirken. Das ist schön. Und dann hat der letzte Mal, der Thomas hat ja auch gepredigt, klare Worte. Davor, die Iris hat klare Worte gesprochen, davor der Thomas Hoffmann. Ich habe zurzeit gemerkt, der Trend liegt wirklich auf klar sprechen, klar handeln. Und der Thomas hat auch schon gesagt, ich habe gesagt, wieso hält denn der meine Predigt das letzte Mal? Zerbruch. Jetzt kommt der auch noch mit Zerbruch an. Ja, ich komme mit Zerbruch an, weil dadurch entsteht etwas Neues. Du bist nicht mehr abhängig von der Meinung anderer Menschen. Es ist mir egal, weil, ganz ehrlich gesagt, die reden sowieso über dich. Positiv oder negativ spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin abhängig von der Leitung, Führung Gottes, vom Heiligen Geist, von der Führung des Heiligen Geistes. Und das ist mir viel wichtiger wie alles andere. Durch ihn erhalte ich meine wahre Identität, Stellung, Autorität und werde zu einem wahrhaften Mann Gottes heranwachsen. Das hat Einfluss auf dein ganzes Leben, auf deinen Bereich der Arbeit, Familie, in der Gottesbeziehung, in der Gemeinde, auf jeden einzelnen Bereich. Gehen wir jetzt wieder hier zu unserem Wort zurück. Das ist ja mein Schwert. Jeder hat so ein Schwert. Beschäftige dich damit. Lass es nie vor deinen Augen weichen. Und vor allen Dingen, was ich schön an der Bibel finde, sie berichtet nicht nur positive Dinge, sondern auch, wenn mal Menschen richtig versagt haben. Aber auch, je nachdem, wenn sie es wollten, Buße getan haben. Die Jünger Jesu haben die Unterordnung von ihm erlebt, live erlebt. Sie waren ja hautnah bei ihm, sie haben ihn ja begleitet. Markus 9, Vers 33 bis 34 sagt, und sie kamen nach Kapernaum. Und als er dann im Haus war, fragte er sie, was habt ihr diskutiert? Er wusste es ja. Sie aber schwiegen. Ja, was sollen sie denn auch sagen? Sie hatten nämlich unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer der Größte ist. Cool, das ist menschlich, ja. Aber sie haben dann auch bestimmt Buße getan, weil sie haben nie von Jesus gehört, dass er der Größte ist oder dass er so wichtig ist. Und er hat es vorgelebt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch die Jünger lernen mussten, was es bedeutet, sich bewusst und freiwillig Jesus zu unterstellen. Ich, mir, meiner, mich, sollte eine nicht mehr so wichtige Bedeutung in unserem Leben haben. Gott, was er will, Heiliger Geist, Jesus, das ist wichtig. Familie, das ist wichtig. Wenn du möchtest, dass eines Tages sich andere dir unterordnen, dann musst du dies erst vorleben. Ohne das geht es nicht. In dem Maß, in dem du dich von Gott leiten lässt, in diesem Maß werden auch dir andere folgen. Und das wollen viele nicht. Sie wollen zwar leiten, sie wollen nach vorne in das Rampenlicht, aber den Zerbruch und alles oder auch Rat annehmen, das wollen sie nicht. Genau, danke. Ohne diese sich zu unterordnen, gibt es nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Unterordnung bringt jedoch nicht nur die Fülle des Heiligen Geistes, sondern auch Schutz demjenigen, der sich unterordnet. Die ganze Fülle des Heiligen Geistes, willst du das? Ich will das. Ich will das wirklich. Weil es macht mir Spaß, mit Gott zu träumen oder in seiner Kraft zu gehen, in seiner Kraft zu wirken, in seiner Kraft zu sprechen. Und so eine Aufgabe von mir ist es, andere zu ermutigen, aufzubauen. Weil ich weiß es selbst, wie ich früher manchmal am Boden gelegen habe und dann kamen andere auf und haben gesagt, komm Bernd, steh auf, wir gehen jetzt weiter den Weg. Und sie haben mich ein Stück begleitet, und dann bis ich wieder alleine laufen konnte. Das habe ich mir so gemerkt. Das mache ich heute auch, weil es mir Spaß macht. Weil ich genau weiß, wie derjenige, der unten am Boden liegt, sich fühlt, wie er denkt, wie es ihm geht. Und da kann es nämlich auch sein, dass so einer verloren geht. Und das will ich nicht. Viele Menschen lieben es, wenn der Heilige Geist sich ausbreitet, wenn er spürbar wird. Aber, und jetzt kommt das Aber, sie wollen nur diese Begegnung mit dem Übernatürlichen. Den Heiligen Geist, als er ist eine Person, er ist ein Gentleman. Ihm ist es wichtig, an deiner Seite zu sein, dich zu führen, leiten und zu schützen. Deswegen musst du auch den Heiligen Geist als den dritten Teil der Trinität anerkennen und dich seiner Führung unterordnen. Und du kannst als Mann Gottes versuchen, Autorität auszuüben, aber ohne die Vollmacht und die Liebe des Heiligen Geistes bewirkt sie nichts in deinem Leben. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich mag es, wenn er manchmal offenbar ein Wort für jemanden gibt, das zu 100% trifft, mitten ins Schwarze hinein. Aber auch, der Heilige Geist sagt auch manchmal Ermahnung. Wow. Ermahnung tut weh, aber eigentlich ist Ermahnung gut, weil du bist vielleicht falsch abgebogen oder vielleicht den Weg nur ein bisschen den Winkel verändert. Und jetzt durch Ermahnung kommst du wieder auf den rechten Weg und gehst voran, immer näher zu ihm hin. Der zweite Punkt ist Mentoren. Wo ich das früher gehört habe, habe ich abgeschnallt. Das wollte ich nicht, dass mir da einer ins Leben hineinspricht oder dass ich zu jemand gehen soll darüber. Und manchmal habe ich dann Menschen beobachtet, die haben sich stundenlang unterhalten. Ich habe alles gedacht, sag mal, worüber reden die dann die ganze Zeit? Ich habe es gar nicht verstanden, weil ich das nicht wollte. Es ging total gegen mich. Gehen wir jetzt noch einmal zurück zu dem einen Teil der Unterordnung. Praktisch, jetzt kommt das Praktische. Das ist cool hier. Das ist wichtig, weil wir sollen ja nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Und dann wird sich auch etwas verändern. Praktisch sieht dies zum Beispiel so aus, dass ich mir von anderen etwas sagen lasse, insbesondere von geistigen Leitern, älteren und erfahrenen Geschwistern. Ich erlaube ihnen, in mein Leben hineinzureden, indem ich um Rat bitte und sie mich ansprechen, wenn ihnen etwas auffällt, und bin bereit, auf das einzugehen, was mir Gott durch sie sagen will. Das ist cool. Das ist weise, wenn du das machst. Gott spricht oft durch die Erika zu mir. Durch ein Wort, durch Gedanken, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, im Lobpreis. Und wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören und dann auch umzusetzen. Und bei den Mentoren hier, das kannst du persönlich machen. Du kannst dir diese Menschen aussuchen. In der Tierwelt und bei den Männern gibt es eine ganz besondere Art. Weiß jemand ungefähr, worauf ich hinaus will? Einsame Wölfe. Genau. Sie sind laut Duden Außenseiter, Aussteiger, Eigenbrötler, Einzelkämpfer, Einzelgänger. Auf die Männer umgemünzt heißt das, sie haben niemanden, dem sie sich anvertrauen können und tun, was ihnen passt. Kennst du so Menschen? Mir tun sie leid. Der Feind will das bei den Männern erreichen, damit er dich vom Rudel oder der Herde isoliert. Jetzt kannst du natürlich sagen, bei mir ist das nicht so. Ich gehe in eine Gemeinde, habe eine lebendige Beziehung zu Gott. Aber ich will dir sagen, auch in Gemeinden kann es einsame Wölfe geben, Männer, die sich nicht führen lassen wollen, wo das eigene Ego noch zu hoch ist. Ich will heute klar sprechen, weil das meine Aufgabe ist. Und dann können wir auch etwas verändern. Stell dir doch einmal die Frage persönlich, wer darf in mein Leben hineinsprechen? Gibt es da jemanden? Und wenn es jemand dann macht, bist du auch dankbar dafür? Ja, aber das bringt wieder einen Segen mit sich. Bist du auch dankbar dafür, auch wenn das, was er sagt, nicht positiv ist? Ja, weil dadurch kannst du etwas verändern. Der macht dich auf einen dunklen Schatten vielleicht aufmerksam, den du in deinen Augen hast. Und dann wird sich auch bei dir etwas verändern. Ein Freund, der bei dir bleibt, das ist wichtig. Das fehlt den meisten Männern. Und für so eine Freundschaft muss man etwas tun. Muss man wirklich. Und ich war früher nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen, mit ihm Zeit zu verbringen oder etwas zusammen zu machen, weil ich wollte ja machen, was ich wollte. Der dir auch mal den Kopf wäscht. Und wenn dich alle verlassen, dieser eine Freund, wenn du Mist gebaut hast, der wird bei dir bleiben. Da habe ich ein tolles Beispiel jetzt von den Männern. Das gibt es auch bei den Frauen, die Erika und die Lilian. Die Erika wäscht der Lilian manchmal so oft den Kopf. Da sage ich mir, oh Mann, wer weiß, wie das ausgeht. Und dann sagt die Lilian, danke. Boah, habe ich gesagt, ja, das ist ja richtig, das ist ja der Hammer. Die hat etwas begriffen, was sie auf eine neue Ebene bringt, wo sie vorangeht. Und sie ist dankbar dafür. So ein Freund, der fällt nicht vom Himmel, da muss man etwas für tun. Und ich habe mir solche Vorbilder gesucht, hier. In der Bibel. Und das sind Männer, dem will ich nachfolgen. So will ich sein, das will ich übernehmen, die klar gesprochen haben. 1. Samuel 18, Vers 3 und 4. Es geht um Jonathan und David. Sie schlossen einen Bund, denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Klasse. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er trug, gab es David, dazu seine Gewänder, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Das ist Freundschaft. Ihr müsst wissen, der Jonathan war ja der Sohn vom König und der hat bestimmt keine schlechten Sachen bekommen, keine irgendwo billig gekauft. Auch bei den Waffen, sein eigenes Schwert, Bogen und Gürtel. Das ist ja so, wie wenn jemand kommt und sagt, hier Frank, ich gebe dir mein Auto. Zack, so ist es. Genau das bedeutet es auch. Was für eine Liebe. Und das hat der Thomas eben auch schon gesprochen. Und das, ich finde das richtig gut, wie der Heilige Geist es hier wieder zusammen macht. Das wird alles zu einem Guss. Der Lobpreis, die Vorbereitungszeit, die Segnungszeit, alles wird zu einem Guss. Und dann geht es darum, was war die Basis für diese Freundschaft von Jonathan und David? Dann steht in 1. Samuel 20, Vers 23, Jonathan spricht, der Herr verbindet uns für immer. Das war die Basis. Auf diese Basis konnten die Freundschaft aufbauen und haben sie auch gelebt. Und nach dem menschlichen Gesetz wäre der Jonathan der Nachfolger gewesen von seinem Vater. Er war ja König. Gott hat aber den David berufen. Und es hat dem Jonathan nichts ausgemacht und der David, er wäre dazu bereit gewesen zu dienen, ihn anzuerkennen, sein eigenes Amt, was nicht von Gott dann war, niederzulegen, zu sagen, nein, ich mache das nicht und David soll der König werden. So groß war die Liebe. Später, als Saul und seine Söhne in der Schlacht gefallen sind, dann trauerte David. Auch das können wir lesen in 2. Samuel dann. Und das 1. Samuel endet mit dem Tod von Jonathan, vom Saul, seinen Söhnen. Und dann hört die Geschichte auf. Ich habe gedacht, Herr, das kann doch jetzt gar nicht einfach so aufhören mittendrin, die Geschichte. Da fehlt doch noch was. Dann fängt 2. Samuel 1, da geht es dann weiter, zum Glück. Weil dort spricht dann der David über den Jonathan. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe von Frauen. Als ich die Bibelstelle das erste Mal gelesen habe, habe ich sie nicht verstanden. Zuerst habe ich gedacht, naja, die sind ja stockschwul, die zwei. War ja interessant, dass der Thomas auch gesagt hat. Aber ja, so war mein Denken. Versteht ihr? Merkt ihr aber etwas? So war mein Denken gewesen früher. Weil ich so eine Art von Freundschaft nicht gekannt habe. Deswegen habe ich auch so gesprochen. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe von Frauen. Und daran könnt ihr auch erkennen, dass ich auch früher ein einsamer Wolf war. Die Dimension von Freundschaft, die diese zwei Männer erlebt haben, habe ich nicht gekannt. Und heute strecke ich mich nach dieser Art von Freundschaft aus. Und es wird immer größer, es macht Spaß, jemanden zu haben, wo man sagen kann, ey, guck mal, so sieht's aus. Und dann kämpfen wir zusammen. Ich habe mir Mentoren gesucht, die in mein Leben hineinsprechen dürfen und sollen Und ich ändere dann etwas, weil es wichtig ist für mich. Ich habe gespürt, es ist wichtig, weil früher habe ich immer in der letzten Reihe gesessen, das erzähle ich fast jedes Mal, und wollte nie von Menschen sprechen. Ich habe Menschenfurcht gehabt, Minderwertigkeit, und heute macht es mir Spaß, hier zu stehen, weil Gott es macht. Es gibt auch geistige Mentoren, muss man sagen. Das sind Männer und Frauen, zu denen ich keinen persönlichen Kontakt habe, aber ich lerne von ihnen durch Bücher, durch Predigten von YouTube. Zum Beispiel, wer mir ganz gut gefällt, John Bevere, der spricht eine klare Sprache, Bill Johnson, Dr. Johannes Hartl von der katholischen Kirche, und was er aus Augsburg, und was er sagt, das ist klar mit dem Wort Gottes stimmt überein mit dem, er macht klare Aussagen und er spricht wirklich eine Sprache, die mich begeistert, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Matthias Hoffmann ist, das sind nur einige, das sind Geistige. Dann ist mein Pastor ein persönlicher Mentor geworden. Er hat in mir erkannt, die Dinge, die ihm verborgen sind, das Gold, das im Berg vergraben ist. Weil das Interessante war, überall, wo ich hinkam, sollte Vorarbeiter werden früher. Ich wollte aber nicht. Die haben immer in mir mehr gesehen, wie ich in mir selbst. Aber ich wollte es nicht. So, nur unser Pastor, der hat sich damit dann nicht zufrieden gegeben, hat gesagt, so, du wirst mal die Spendensammlung einleiten. Ich muss sagen, ich bin gestorben hier vorne. Ich bin gestorben, wirklich gestorben. Ich habe gedacht, gleich springt mein Herz hier raus. Aber es hat auch etwas gemacht mit mir. Ich habe heute macht es mir richtig Spaß. Ich habe die Ruhe dazu. Ich lasse mich gerne leiten vom Heiligen Geist. Ich will auf Menschen eingehen, will ihnen die Hand reichen, dass sie weiterkommen. Ich habe Zerbruch erlebt und daraus konnte Gott etwas Neues in mir aufbauen. Beruflich Zerbruch, der ging bis an die Schmerzgrenzen und drüber, wo ich mir kein Recht selbst verschaffen durfte. Wo Gott gesprochen hat, du kannst nicht kündigen, und dann sollte ich auch noch für meinen Arbeitgeber beten und segnen. Das hat meinen Verstand gesprengt, weil am liebsten hätte ich ihm gesagt, weißt du was, du, Punkt, 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 Punkt. Aber nein, das durfte ich nicht. Ich musste ihn segnen, und das war für mich eine harte Schule. Bis eines Tages dann die Erika einen Eindruck hatte von Gott, so, die Ampel ist grün, jetzt darfst du kündigen. Ich hatte meine Lektion gelernt. Und wenn wir keine Lektion lernen, machen wir eine Ehrenrunde in der Wüste, so lange, bis wir es gelernt haben. Und soll ich euch was sagen? Mit meinem Chef, dessen Gott hat Humor, Gott hat viel Humor. Ich fange in der neuen Firma an. 6 Wochen später fängt mein alter Chef dort an. 2 Monate später, meine alte Chefin fängt dort an. Jetzt sind wir alle wieder zusammen. Also Gott hat Humor, aber ich habe den ganzen alten Scheiß, sage ich jetzt mal, hinter mir gelassen. Weil der Feind kommt heute noch an und sagt, Bernd, der klopft so auf die Schulter, sagt, Bernd, guck mal, was er dir früher angetan hat. Dann sage ich, stopp, weil dann kommen ja Gefühle wieder hoch, ja, die Verletzungen und so. Ich sage, stopp, ich habe das abgegeben, und dann segne ich meinen alten Chef laut. Ich sage, Stimme, du hast hier gar nichts zu melden, ich segne den und den und fertig. Und dann auf einmal ist die Stimme wieder weg. So könnt ihr das praktisch umsetzen. Weil mir ist immer wichtig bei Predigten, da muss ein Griff dran sein, dass das jeder mit nach Hause nehmen kann und dann sagt, Bernd hat das so und so erlebt und das mache ich genauso. Und dann gehen wir weiter voran. Das war jetzt nur beruflich, Privatzerbruch erlebt. Hatte ich mal mit Erika Zoff gehabt, verrate ich aber nur euch. So, aber ich hatte schon meine Entscheidung getroffen für Gott. Hatten wir Zoff und jetzt stand ich an der Haustür. Was war meine Reaktion früher gewesen? Fortrennen. Ich habe gesagt, Herr, jetzt kann ich noch nicht mal mehr in die Kneipe gehen. Ich musste mich stellen der Auseinandersetzung. Das ist Zerbruch. Und heute stelle ich mich vor meine Frau, beschütze sie, unterstütze sie. Wir machen alles zusammen. Ich bin gewachsen. Und dann in der Gemeinde, da habe ich auch Zerbruch erlebt. Und in der Gemeinde wirst du geschliffen. Ein Diamant, der aus dem Boden kommt, der ist nicht schön. Der wird erst durch den Schliff schön. Und Gott ist ja so cool, dann an den Menschen oder ja, an den Menschen, die mir so ein bisschen quer vor der Nase gelegen haben, die hat er mir immer genau vor die Nase gesetzt. Ich habe gesagt, Herr, okay, ich habe es begriffen, ich segne sie. Und dann, soll ich euch was sagen, dann habe ich mit demjenigen ein Gespräch geführt, gesegnet, dass sie gern habe und alles gut. Das war alles nur wie so aufgeblasen vom Feind, ja. Er will dich da von deiner wirklichen Sicht, von dem Ziel, dem Kreuz, will er dich weghalten. Thomas Bob ist ein Mentor und ein Freund von mir. Und das sage ich jetzt, weil wir arbeiten an unserer Freundschaft. Wir gehen ehrlich und offen miteinander um. Wir sagen einander die Wahrheit. Auch wenn Korrektur da ist, das ist cool, das ist gut. Wir treffen uns alle paar Wochen mal, wir bringen einen schönen Abend zusammen, reden miteinander über die Familie, über Beruf, egal was. Und dieses Jahr werden noch ein paar Fahrradtouren dazukommen, weil wir festgestellt haben, dass wir dasselbe Hobby haben. Und das wird ein ganz cooles Jahr. Und dann haben wir zwei noch etwas ganz Besonderes. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Und das geistige Bild von so einer Gebetsgemeinschaft, das zeige ich euch jetzt. Ah, ich liebe das. Ich liebe das Schwert. Ich mag es. So, das heißt Gebetsgemeinschaft. Ich bete jeden Morgen für den Thomas. Jeden Morgen. Ich bete für vorbereitete Werke jetzt, ich weiß ja mehr, für seine Arbeit. Ich bete dafür, dass für die Familie, dass es ihm gut geht. Und er macht genau das Gleiche mit mir. Er betet jeden Tag für mich. Und ich freue mich jetzt schon, wenn er seine neue Arbeitsstelle bekommt hier und es ihm richtig fett und gut geht her. Und das ist etwas, jetzt zeige ich euch das Bild davon. Der Thomas steht jeden Morgen an meinem Rücken. Der Feind kann nur von rechts, von links und von vorne kommen, weil hinten der Thomas steht. Und dann können wir uns auch bewegen. Wir können uns bewegen beim Beten, weil ich weiß genau, der Thomas, der hält mir den Rücken frei. Und das ist gut so. Und das wünsche ich jedem Mann. So kämpfen wir. Und jeder Frau. Okay, Thomas? Thomas? Okay. Ja, das wünsche ich jedem Mann hier, dass ihr zusammen so eine Gebetsgemeinschaft habt, weil dann kann der Feind kommen, wie er will. Es spielt überhaupt keine Rolle. Er hält mir den Rücken frei. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin so dankbar für den Thomas, dass wir das jetzt gemacht haben. Das kam alles vom Heiligen Geist so. Ihr könnt doch füreinander beten. Und früher habe ich immer gesagt, ah, die Frauen beten so viel. Und das dankt doch. Früher die Ärger hat gebetet. Gut, wer kann es noch eins machen? Da, ich knie mich vor das Kreuz, das ist cool. Man kann auch vor seinem Wort, mit dem Wort Buße tun, andere segnen, ja, das ist cool. Und früher hat die Erika immer gebetet daheim und da habe ich gedacht, oh Mann, die hört ja nie auf zu beten. Und soll ich euch was sagen? Heute ist genau rumgedreht. Weil es mir Spaß macht, weil es etwas bringt. Und diese Gebete füreinander, die bewirken etwas. Vorbereitete Werke. Und es macht auch Spaß, wenn du genau weißt, hinter dir ist jemand, auf den kannst du dich zu 100% verlassen. Das wünsche ich jedem Mann und denen, die es werden wollen. Streckt euch danach aus. Sucht euch so jemanden. Lasst ihn euch von Gott zeigen und dann unternehmt Schritte. Ihr müsst natürlich aktiv werden. Wenn du nur passiv bist, wirst du nie einen bekommen. Und dasselbe gilt auch für die Frauen. Ich predige ja heute nur mit neue Männer braucht das Land, weil die Frauen auch etwas davon haben. Sie werden dann Männer haben an ihrer Seite, an die sie sich anlehnen können, der sie beschützt. Wo der Mann sagt dem Feind, so bis hierhin und nicht weiter. Und die Frauen können sich ausruhen. Und es kann nicht sein in unserem Land, dass Männer auf der Couch liegen und chillen und die Frauen geistig beten. Das kann nicht sein. Das ist ein verkehrtes Bild. Und es wird Zeit, dass in unserem Land Männer aufstehen, die wie ein Fels in der Brandung stehen und sagen, ich glaube Gott, egal was es mich kostet. Und von so einem Mann will ich euch jetzt berichten. Sei ein Held Gottes. Was ist das, ein Held Gottes? Oder wie sieht er aus? Das sind ganz interessante Fragen. Nun, das ist ein Mann, der Gott an die allererste Stelle stellt. Und es auch dann lebt. Nicht nur sprechen darüber, es lebt. Durch Zufall, naja gut, es ist mir zugefallen, wirklich zugefallen, habe ich einen schönen, guten Film gesehen. Hacksaw Ridge. Danke. Die Entscheidung heißt das. Es ist ein Kriegsfilm. Und das ist von dem Desmond Doss. Diesen Mann hat es wirklich gegeben. Und er ist in den Krieg gezogen, im Zweiten Weltkrieg, ohne an der Waffe ausgebildet zu sein. Er hat ganz schlechte Erfahrungen gehabt. Sein Vater kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück, war ein kaputter Mann, konnte ihm keine Liebe geben. Er war gläubig und hat dann gesagt, ich gehe in den Krieg, kämpfe für mein Land, aber ich werde keinen töten. Das ist natürlich, denkt man zuerst, ein Widerspruch. Aber er hat es durchgezogen, weil er wollte nicht gegen das sechste Gebot verstoßen. Das lautet, super, klasse, mit euch kann man in den Kampf ziehen. Ja, du sollst nicht töten. So, jetzt hat er natürlich Grundausbildung gemacht. Er wurde von seinen Kameraden fertig gemacht, weil er sich nicht an der Waffe ausbilden hat lassen. Von seinen Vorgesetzten wurde er schikaniert. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Und er hat sich auf sein Recht berufen, dass er seinem Land auch dienen kann, ohne an der Waffe ausgebildet zu sein. Das ging so weit, sogar so weit, dass er an einem Tag seiner Hochzeit ins Gefängnis geworfen wurde. Und die haben alle gewartet, dass er zur Hochzeit kommt. Und keiner wusste, wo er ist. Aber dieser Mann hat gesagt, ich habe es Gott versprochen, ich mache es und ich ziehe es durch. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung, er wurde freigesprochen und wurde dann zum Sanitäter ausgebildet und ist in den Krieg gezogen, ohne Waffe. Jetzt haben sie gekämpft in Okinawa. Dort war ein Hochplateau. Und zuerst sind die Amerikaner hoch, haben dort Land gut gemacht und später waren die Japaner so stark geworden, dass sie die Amerikaner wieder runtergeworfen haben. Nur Desmond ist oben geblieben. Die anderen haben sich alle zurückgezogen, er ist oben geblieben und hat die Verwundeten gesucht. Er hat die Verwundeten gesucht, bis an den Rand gebracht von dem Hochplateau und mit einem Seil runtergelassen. Und dann wurden die Verwundeten zurückgebracht ins Lazarett. So, und jetzt, die offizielle Zahl ist, er hat 75 Kameraden gerettet, aber das weiß keiner so genau. Die Kameraden haben gesagt, der Desmond hat über 100 Kameraden gerettet, Soldaten. Er selbst hat gesagt 50, also haben die sich auf 75 geeinigt. Und dieser Mann, dann gab es da eine Szene in dem Film, die hat mich zutiefst berührt, wo er gebetet hat, bitte, o Herr, hilf mir noch einen zu retten. Wow, was für ein Mann. Er wurde beschossen, er wurde alles gemacht und er ist seinen Prinzipien und Gott treu geblieben, hat diese Männer gerettet. Und dann sagte später sein Kompanieführer, aus Doss, dem Feigling, wurde ein Held. Das war die menschliche Sicht gewesen, ja. Von dem Kompanieführer und von seinen Kameraden. Und für mich war der Doss vorher schon ein Held, weil er Gott an erste Stelle gesetzt hat, weil er treu an den Geboten festgehalten hat, weil er gesagt hat, ich diene Gott auch dort im Kampf, aber ohne jemanden zu töten. Er hat festgehalten an den Geboten, an den Gesetzen Gottes. Das war ihm so wichtig. So. Und deswegen war das eigentlich falsch, was der Kompanieführer da gesagt hat. Das ist ein Mann Gottes. So, und jetzt ist etwas ganz Interessantes passiert. Er hat sie ja offen zu seinem Glauben bekannt. Am nächsten Tag sollten sie wieder einen Angriff starten, wieder hochgehen. Der General funkt an, angreifen. Da sagt der Kompanieführer, wir warten. Und General ist ja nicht so auf Widerspruch eingestellt. Sagt er, worauf wartet ihr? Hat er gesagt, wir warten, bis Desmond gebetet hat. Seine Kameraden wollen nicht in die Schlacht ziehen, ohne dass Desmond gebetet hat. Der hat seine Umgebung beeinflusst, nicht die Umgebung ihn. Das ist ein Unterschied. Das ist auch ein Zeichen von einem Mann Gottes. Du kannst deine Umgebung beeinflussen. Du hast das Potenzial in dir drin. Nur du musst halt den alten Mist loswerden und anfangen, eine neue Saat auszusehen. Er bekam dafür dann auch später den Medal of Honor. Das ist die höchste Auszeichnung, die ein Soldat bekommen kann. Es gibt drei verschiedene für die Marine, für die Luftwaffe, für die normalen Abteilung. Und die meisten Soldaten, die haben den Postmortem bekommen nach ihrem Tod. Und er hat es zu Lebzeiten bekommen. Er wurde später verletzt und ist dann am 23.03.2006 heimgegangen. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Das ist ein Mann Gottes. Danke. So, jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Zeit. Das hat mich so beeindruckt, habe ich gesagt, Herr, so ein Mann will ich auch sein. Du brauchst keinen Krieg zu ziehen, um zu beweisen, dass du ein Held bist. Das kann jeder durch sein eigenes Leben von uns tun. Wissen deine Arbeitskollegen, Bekannten, dein ganzes Umfeld, dass du gläubig bist, dass du dafür einstehst? Stehst du zu Gottes Geboten, auch wenn es dir angeblich Nachteile bringt? Angeblich, sage ich, weil im Nachhinein ist das immer ein Schutz, der, du wirst vor etwas bewahrt. Stell dir mal diese Fragen. Und wenn das nicht so ist, dass du wirklich so ein U-Boot-Christ bist, wir wollen ja klar reden, dann muss ich dich fragen, schämst du dich für deinen Glauben? Schämst du dich für deinen Gott? Er hat sich auch nicht für dich geschämt. Er ist nackt ans Kreuz gegangen, hat alles getragen für dich. Die ganzen Qualen, und er wusste genau, was auf ihn zukommt. Und er hat es trotzdem aus Liebe zu dir getan. Der keinen Menschen verurteilt, egal wo er herkommt oder was er alles hinter sich hat. Zu so einem Mann musst du werden. Nun musst du dich auch zu ihm bekennen und dann bekennt er sich auch zu dir. Höre auf, damit alles auf deine Umstände zu schieben. Ich hatte eine schwere Kindheit, ich komme von dort und dort. Das spielt alles gar keine Rolle. Ich hatte das auch. Aber du kannst etwas verändern in deinem Leben. Fange an, deine Gedanken zu verändern. Dann wird sich deine Sprache verändern, deine Handlungen. Dann wirst du Erfolge haben. Und dann wird wieder beeinflussen deine Gedanken. So kommst du immer weiter. Und sei stolz auf deinen Gott. Weil ich habe festgestellt, auch wenn meine Arbeitskollegen manchmal mich lächerlich machen wollen, mir tut es eigentlich leid, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und ich weiß auch, wo sie enden. Sie tun mir leid. Ich habe sie alle eingeladen. Es kommt keiner und mir tut es leid, weil die werden auch die Umstände, in denen sie stecken, nicht ändern. Es bleibt immer so drin. Fange an, Verantwortung zu übernehmen und stelle dich deine Vergangenheit, triff neue Entscheidungen immer zu Gott hin. Mach dir bewusst, du bist ein History Maker. Du kannst etwas verändern. Du kannst etwas verändern. Von meinem Vater aus, die Seite, die waren alle Alkoholiker. Zwei Onkels haben sich totgesoffen. Die hatten immer Probleme mit Alkohol. Und ich bin der Erste, der gesagt hat, so, nichts mehr. Meine Söhne trinken nicht. Dann war früher, wenn wir Feiern hatten, wurden immer lustig angefangen. Dann gab es genug zu trinken und dann gab es Zoff. Ja, es ging immer im Streit auseinander. So, und jetzt, meine Eltern hatten vor 10 Jahren, goldene Hochzeit, da hat der Sohn gesagt, Vater, wir trinken ein Weizenbier. Ich habe gesagt, okay Sohn, weil du es gesagt hast, trinken wir ein Bier. Und dann war Schluss, Ende. Ansonsten, wenn er es nicht gesagt hätte, hätte ich nichts getrunken. Versteht ihr, die Freiheit haben wir auch. Aber es hat keine, der Alkohol hat keine Beeinflussung mehr. Dann habe ich mal ein Jahr lang Alkoholfasten gemacht und das hat mein Denken verändert. Ich stehe über den Dingen. Und vorher war ich immer abhängig davon gewesen, unbewusst oder bewusst. Und Gott hat das alles verändert. Und jetzt habe ich noch ein Zitat aus einem Film. Und dieses Zitat hier, das ist der Hammer. Das war ein Film über die Steinzeit. In der Steinzeit hat er gespielt und der hat über eine Reise ausgesprochen. Manchmal überrascht uns, welchen Weg unsere Reise einschlägt oder wer uns auf ihr begleitet. Oft sind es die beschwerlichsten Reisen, die uns zeigen, wer wir sind, wozu wir fähig sind und wen wir lieben. Das ist ein cooler Ausspruch. Den hänge ich mir an die Wand. Weil da liegt Wahrheit drin. Es sind nicht die bequemen Reisen, wo dir alles hinterhergeworfen wird, wo du nichts tun musst. Es sind die beschwerlichsten Reisen. Und der Druck kommt raus, was drinnen ist. Überlege doch jetzt einmal, wer begleitet mich auf meiner Reise? Menschlich meine ich. Wem vertraue ich? Wem gebe ich Rechenschaft über mein Leben? Auf der Reise, ein Mann Gottes zu werden, musst du auch durch einige Prüfungen, Herausforderungen bestehen, um den Heldenstatus zu erreichen, der da heißt, die Liga der außergewöhnlichen Männer Gottes. Gott wird dir auf dieser Reise zeigen, wozu du fähig bist und wer in deinem Leben an erster Stelle steht. Das habe ich letzte Woche im Lobpreis bekommen. Das ist der letzte Satz von meiner Predigt. Lebe Gottes Wort, dann wirst du Erfolg haben. Das ist die Wahrheit. Sei Täter des Wortes. Und auch heute will ich natürlich Zeit geben für die Lebensübergabe, dass man wirklich Gott ernst nimmt und sagt, ja, Jesus, du bist von heute an der Herr meines Lebens. Ich habe das im Jahr 2000 gemacht. Und das war die beste Entscheidung in meinem Leben, weil danach hat sich alles verändert bei mir. Aus dem Minus wurde ein Plus. Ich darf hier vorne hier stehen, ich darf predigen, ich darf Menschen beeinflussen, neue Gedanken geben, die von Gott sind. Und alles fing an damit, dass ich gesagt habe, Jesus, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Weil Männer, die wollen am Anfang keine Beziehung mit Gott haben. Das widerspricht ihnen normalerweise. Ich will keine Beziehung mit einem Mann haben. Wie ist das dann? Männer wollen immer erobern, kämpfen, einstehen, etwas bewegen. Und du kannst etwas verändern, wenn du sagst, jawohl, Jesus, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Und das spreche ich auch jetzt an den Livestream. Weil es wichtig ist, diese Entscheidung zu treffen und danach wird sich etwas verändern. Und wer das dann am Livestream getan hat, der kann unserem Pastor gerne eine Mail schreiben an pastor@cclm.de und er wird ihm etwas zusenden. Und auch hier werden wir jetzt das Lebensübergabegebet sprechen. Steh doch bitte auf. Herr, ich danke dir einfach für jeden Einzelnen hier und sprecht mir nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du am Kreuz gestorben bist, nach 3 Tagen auferstanden bist. Ich bin ein Sünder. Es tut mir leid, Herr, wie ich mein Leben bisher gelebt habe. Und ab heute treffe ich die Entscheidung. Jesus, du bist der Herr meines Lebens. bis zu meinem letzten Atemzug. Und dafür danke ich dir. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ist jemand hier, der diese Lebensübergabe, könnt euch setzen ruhig, der wirklich diese Entscheidung heute getroffen hat, der gesagt hat, nicht weil er das Gebet das erste Mal gesprochen hat, sondern der ganz klar sagt, ja, ich will mit Gott gehen, ich will mit Jesus gehen, der vorangeht, der Entscheidungen trifft. Ihr könnt auch gerne das erneuern, wenn ihr merkt, ihr habt euch ein bisschen entfernt von ihm. Lebe Gottes Wort, dann wirst du Erfolg haben. Um ein Mann Gottes zu werden, muss jeder Prioritäten setzen in seinem Leben. Verbringe Zeit mit deinem Gott. Lerne und lebe Unterordnung, suche dir Mentoren und einen guten Freund. Dann bist du auf dem Weg, ein Held Gottes zu werden und beeinflusst deine Umgebung. Du kannst das, jeder kann das. Egal wo er ist, egal wie alt er ist. Und ich mag, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, wenn Aufrufe kommen, wo man wirklich sagen kann, hey, ich bewege etwas. Ich mag es, wenn Männer aufstehen oder auch Frauen und sagen, Herr, erster Punkt, mir ist bewusst geworden, dass ich mein Leben bisher nicht nach deinem Plan so gelebt habe, wie ich tun sollte und tue Buße darüber vor Zeugen. Buße tun ist immer gut. Und die zweite Entscheidung, die du heute triffst, ist, immer auf Gott zu. Verändere etwas in deinem Leben und du wirst andere Ergebnisse erhalten. Triff heute Entscheidung, dass du dich mehr an Gottes Wort halten willst, dass du Mentoren dir suchen willst, dass du nach einem Freund Ausschau hältst. Triff diese Entscheidung. So, jetzt habe ich gesagt, Herr, ich brauche jetzt auch noch ein paar Freiwillige zum Beten hier vorne. Das ist cool. Die Erika kommt da sowieso, gell? Der Pino darf auch beten, gell? Mit seiner Schwester. Das ist cool, wenn man herausgefordert ist. Und euch, hä? Ihr Männers, trefft Entscheidungen heute. Tut Buße und dann wird sich etwas verändern in eurem Leben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.